ihr Lieben. Ich freue mich, an diesem sonnigen, bedeutungsvollen Tag hier vor euch zu stehen und die Predigt zu halten. Aber zu Beginn, ich weiß nicht, wie es hier ist, ob das hier in Deutschland üblich ist. Ich komme aus Rumänien, für die das noch nicht so mitbekommen haben. Und da ist es ganz üblich, dass man Ostern, dass der eine sagt, Jesus ist auferstanden und die andere den Drang laufen. Halleluja. Also, das hat sich bis nach Deutschland herumgesprochen, ne? Nein, natürlich. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich möchte zu Beginn eine Stelle aus, also 18 Verse aus dem Johannesevangelium vorlesen. Die Geschichte der Auferstehung, so wie Johannes sie uns überliefert hat. Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir doch bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: »Rabuni«, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Amen. Ich bete mal mit euch, mit uns. Wunderbar, lieber Herr, ich danke dir für diesen Bericht, für diese Berichte, für die heiligen Berichte des Evangeliums, der Evangelien. Wir danken dir, lieber Herr, dass diese Überlieferung, die Tatsache, dass wir dieses heilige Buch in den Händen halten können, so viel Blut gekostet hat, so viel Leiden gekostet hat, wie viele Menschen daran gearbeitet haben, damit wir heute das alles so lesen, uns hinein vertiefen können und diese fantastische Botschaft uns zu Herzen gehen lassen können. Halleluja! Ich lobe und preise dich, dass du dafür gesorgt hast, dass das nicht alles verloren gegangen ist, sondern wirklich wir das heute so laut verlesen können. Ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist. Und ich bitte dich, dass du uns segnest an diesem Sonntag, an diesem Ostersonntag, dass du unsere Herzen weit aufmachst und dass du uns wirklich die Freude der Auferstehung ins Herz gibst. Halleluja, wir loben und preisen dich und wir möchten dich bitten, dass du nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Gemeinden, die heute die Auferstehung feiern, die heute sich an dir erfreuen und an dem, was Gott gemacht hat. Du bist herzlich willkommen hier unter uns, Herr. Amen. Christel Döge hat am Karfreitag darüber gepredigt, was am Kreuz geschah. Jesus Christus hat unsere Erlösung vollbracht. Halleluja. Und das hat sie sehr plastisch, finde ich, habe mir die Predigt schon angehört, so dargestellt. Und ich freue mich, dass ihr gerade Freitag euch so damit befasst habt. Die Auferstehung am Ostersonntag hat gezeigt, dass der Tod besiegt ist, dass wir ihn nicht mehr wirklich fürchten müssen. Denn Jesus selbst ist die Auferstehung. Und wer mit ihm lebt, hat das ewige Leben. Gestern habe ich wirklich lange im Wohnzimmer gesessen und mir ganz viel die Auferstehungsberichte durchgelesen. Immer wieder die Parallelstellen, immer wieder aufgeschlagen. Ich habe versucht, so richtig mir ins Herz reinfallen zu lassen, was alles so gesagt wurde, was alles so berichtet wurde. Und ich habe ganz viele Gedanken dabei gehabt. Und ich habe gedacht, heute werde ich mal einfach wenig formell einige Gedanken davon mit euch teilen. Nicht nur in dem Auferstehungsbericht in Johannes, gerade was ich gelesen habe, aber vor allem hier nimmt Maria Magdalena einen gewichtigen Platz. In der Hälfte der ersten 18 Versen, die wir gehört haben, ist sie vertreten. In der Hälfte. Und bei den anderen, bei Lukas und bei Matthäus, nimmt sie auch einen gewichtigen Platz ein. Ein bisschen ungewöhnlich, wenn man bedenkt, welche Rolle die Frau damals gespielt hat in der Gesellschaft. Wenn man bedenkt, dass sie nicht mal zugelassen war, vor einem Gericht auszusagen, weil das Zeugnis seiner Frau einfach nicht so wirklich den Wert hatte, wie Jesus wirklich bei seiner Auferstehung alles auf den Kopf stellt und zeigt, jetzt wird alles aber neu. Ja, und er würdigt so die Frau, die Frauen und auch den Glauben, den sie so gezeigt haben und den Mut. Wir finden hier vieles, worin uns Maria als Vorbild dienen kann. Die Verse 11 bis 16 erzählen ja von Maria Magdalena. Jesus hatte aus ihr 7 Dämonen ausgetrieben. In Lukas 8, Vers 2 steht das. Seitdem gehörte sie zu seinen treuesten Nachfolgerinnen. Ja, wir wissen, dass Jesus einmal gesagt hat, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Und auch wer von Schwerem befreit wird, der liebt auch viel. Sie und ihre Gefährtinnen hatten Jesus nach Jerusalem begleitet. Sie blieben bis zum Schluss unter seinem Kreuz und halfen mit bei seinem Begräbnis. Diese Maria Magdalena hatte aufgrund dessen, was Jesus an ihr getan hatte, eine tiefe Liebe zu ihm. Und sein Tod tat ihr sehr weh. An Maria können wir sehen und lernen, wie Jesus die innige Liebe, die man für ihn haben kann, würdigt. Und sie mit Unvergesslichem belohnt. Denn das, was sie erlebt hat, ist einmalig. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Maria von Magdala in ihrem Verlangen nach Christus einfach dran blieb. Petrus und Johannes waren auch zum Grab gelaufen, nachdem Maria sie gerufen hatte. Sie schauten ebenfalls ins Grab und sahen die zusammengewickelten Tücher Jesu. Aber was taten sie dann? Die Verse 9 bis 10 zuvor geben uns die Antwort. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nur wieder nach Hause. Das war es für sie. Aber für Maria war es das nicht. Von ihr lesen wir, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Diese beiden Sorten von Menschen gibt es auch heute immer wieder. Die Jünger suchten natürlich auch ihren Herrn, aber als sie ihn nicht fanden, gingen sie ziemlich schnell nach Hause. Wir lesen nicht, dass sie eine einzige Träne vergossen hätten. Aber Maria Magdalena gab nicht auf. Sie wollte wissen, wo der Heiland geblieben war. Darum ging sie nicht einfach zur Tagesordnung über und vielleicht ihr Tageswerk so gleich machen, sondern blieb vor dem Grab. Sie weinte dort, als wenn ihr Herz brechen wollte. Sie konnte nicht leben, ohne Jesus wiedergefunden zu haben. Sie hatte keine Freude am Leben mehr, darum blieb sie. So geht es einem Menschen, der so voller Seelenschmerzen ist, weil er die Gegenwart seines Herrn nicht mehr spürt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, als ich noch einige Kämpfe hatte, so, ich wollte dem Herrn folgen, aber immer wieder, kamen die Versuchungen, Partys hier, Partys da. Ich war in dem Alter, so, wo man noch viel eingeladen wird und so. Und einmal war ich eingeladen bei einem, wieder einem, was weiß ich, Geburtstag oder so. Und ja, man hat gegessen, getrunken was und geredet und gescherzt. Und dann bin ich rausgegangen mittendrin. Und ich bin ja an eine Stelle gegangen, wo man das Meer so sehen konnte. Ja, ich komme aus Konstanz, aber vom Schwarzen Meer. Und ich habe wirklich gedacht, das ist mir sowas von egal, ob mich jemand jetzt sieht. Ich habe mich hingekniet da, es war 2 Uhr nachts oder so, aber es waren noch Leute unterwegs. Und ich habe wirklich die Hände erhoben und ich habe geschrien zum Herrn, Herr, befreie du mich. Befreie du mich. Ich merke, es braucht mehr Herz, mehr Leidenschaft, dass ich freikomme. Es geht nicht nur, Herr, hilf du mir, so, ne, und es wird schon. Ich habe gemerkt, bis dahin, ich war 22, die Banden der Sünde und die Angewohnheiten, die ich hatte, die hatten mich so fest im Griff, dass ich zwar den Herrn sehr lieb hatte und wirklich weinen konnte, habe ich auch viel getan, als ich damals die Bibel gesammelt habe, ganz viel geweint und gelegen auf dem Fußboden und mit dem Gesicht nach. Und ich habe gesagt, Herr, das ist unglaublich, unglaublich, was ich hier entdecke. Und trotzdem, die Sünde hat noch Macht gehabt. Ich konnte nicht immer, geh weg von mir, sagen. Und ich habe so geschrien und ja, dann der Herr hat geantwortet und hat mir wirklich geholfen. Ja, du vermisst die Zeiten, in denen du so innige Gemeinschaft mit ihm hattest. Und jetzt ist alles so erkaltet. Lässt du es so laufen? Ist es uns egal? Oder hast du ein unbändiges Verlangen, wieder näher an Jesus zu leben? Maria jedenfalls gab nicht auf, sondern stand draußen vor dem Grab und weinte. Und ich kenne das, und weinte. Und sie erwartete einfach, völlig unwissend, ohnmächtig. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Sie weinte, aber sicherlich hatte sie ein tiefes Erwarten im Herzen. Herr, es muss jetzt etwas geschehen. Das kann ich gut verstehen. Wenn du möchtest, dass Jesus dir wieder nahe ist, suche ihn mit Schmerzen. Denn die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Jakobus 4, Vers 8. Und es heißt auch, wenn du aber den Herrn, deinen Gott suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn vom ganzen Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Das steht im 5. Mose 4, 29. Maria ließ sich auch nicht von Engel trösten. Als sie dann 2 Engel im Grabe sah, ließ sie sich auch von denen nicht trösten. Denn als sie die sah, weinte sie immer noch. Darum sprachen die himmlischen Boten, Frau, was weinst du? Marias Reaktion hätte jetzt sein können, ach, wie gut, dass ich jetzt Engelerscheinungen habe. Dann kann ich den Jüngern ja von fantastischen Phänomenen erzählen, die ich so in dem Zusammenhang erlebt habe. Ja, kennt ihr das? Ich habe im Laufe der Jahre einige Christen getroffen, denen hauptsächlich wichtig war, Spektakuläres zu erleben. Hauptsache, sie hatten Träume und Erscheinungen. Aber Jesus in seinem heiligen Wort zu begegnen, war ihnen zweitrangig. Eine einfache Auslegungspredigt war ihnen zu ereignislos. Sie wollten lieber da sein, wo was los ist, wo es richtig knallt. Schlicht zu Jesu Füßen sitzen, wie einst Maria, das war ihnen nicht genug. Sie wollten mehr. Einfach die Bibel lesen und in der Stille Zwiesprache mit Jesus halten, das war ihnen zu ermüdend. Bei Maria Magdalena war es genau umgekehrt. Und ich kenne das auch, dass man wirklich laut sein kann vor Gott und große Worte aussprechen kann und dabei nicht wirklich Gott feiern, nicht wirklich das Wort Gottes groß kommen lassen, sondern sogar Falsches erzählen. Ich habe erlebt in einer großen Gemeinde in Hamburg, es war ein groß angekündigter Redner, und der hat angefangen auszulegen, eine Stelle aus dem Alten Testament, und die sozusagen so für sein Thema umzudeuten. Und wirklich, sein Tenor war nur eins. Er wollte die ganze Gemeinde auf Toben hin trimmen. Die sollten springen, die sollten feiern. Und er hat krampfhaft versucht, in der Bibel Stellen, die ihn sozusagen unterstützen in seiner Auslegung. Warum Jesus möchte, dass wir wirklich springen und mit den Flaggen durchgehen durch die Gemeinde im Gottesdienst und so. Und ich wurde immer kleiner, weil ich ja die Stelle gut kannte und ich habe gedacht, wo nimmt er diese Auslegung her? Wie kommt er überhaupt drauf? Und das hat mich wirklich erschrocken. Ich habe mich umgeguckt. Leute waren zum Teil mit der Bibel in der Hand und trotzdem, die meisten sind darauf eingegangen und haben mitgefiebert und so weiter. Dann hat er noch einige Prophezeiungen gesprochen. Und ich muss sagen, der Herr hat mir wirklich so einen Blick gegeben, als ich mich umgedreht habe, die Gemeinde anzusehen. Es sind mir 2, 3 Leute sofort ins Auge gesprungen, die so wirklich hingegeben waren. Man merkte ihnen an, dass sie Gott lieben, dass sie hingegeben sind. Und sie waren total so voller Erwartung. Und dann plötzlich bekommt er Prophezeiungen genau für die. Und die hätte ich auch gleich so prophezeien können. Und die Techniker, der machte ständig, der spielte auch noch Klavier und brüllte richtig ins Mikro und wollte uns animieren. Und der machte immer wieder so Zeichen, den Techniker hinten. Ne? Und es war wirklich nicht mehr zu ertragen, die Lautstärke. Ja? Aber immer lauter. Bis als er einmal noch so gemacht hat, ich habe mich umgedreht und die Techniker waren total sauer. Die guckten sich, was will er denn so, sozusagen? Ich bin nach Hause gegangen, ich habe meine Frau erzählt, wir haben gesessen und ich habe ihr erzählt, ich habe die Bibel aufgeschlagen und die Stelle, die er so ausgelegt hat, nochmal vorgelesen. Und ich habe gedacht, das ist unglaublich, was von vorne zum Teil gesagt werden kann. Aber wirklich, das war eine falsche Botschaft. Und ich fand das wirklich, ich fand das traurig, denn in der Tat, ich könnte auch jubeln vor Freude, aber auf der rechten Weise. Also wenn wirklich Gottes Wort richtig so weitergegeben wird, wenn das nicht verfälscht wird und nicht manipuliert wird, dann bin ich wirklich bereit, zu laut zu jubeln und zu springen. Übrigens, der Typ dann, man hat ja schon, ist dahinter gekommen, dass er wirklich einiges erzählt, was nicht so wirklich biblisch ist. Und dann wurde er später auch nicht mehr eingeladen. Gott sei Dank. Aber bei Maria Magdalena war es genau umgekehrt. Den Engel antwortete sie einfach, wie sie Menschen geantwortet hätte. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie erstarrte nicht beim Anblick dieser Lichtgestalten. Sie sagte nicht, oh, was seid ihr für gewaltige Boten? Ihr habt bestimmt eine Botschaft für mich. Sie fragte auch nicht, ihr wisst sicher, wo sie meinen Herrn hingelegt haben. Sie erwartete von ihnen keine Antwort. Sie sagte einfach, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Was lernen wir daraus? Wer wirklich Verlangen nach Jesus Christus hat, der bleibt auch nicht bei Engeln stehen oder bei Erscheinungen, Phänomenen oder anderen aufseherregenden Dingen. Wer Jesus sucht, der kommt an allem anderen vorbei. Wer Christus sucht, der will nicht in erster Linie Mystik und Spiritualität, der will noch nicht einmal Engel in erster Linie. Der will Jesus allein. Ich möchte auferbauend sprechen und auch trösten. Ich möchte dich auch fragen, warum weinst du? Aber wenn du wirklich jemanden wünschst, der deine Tränen stillt und dein Herz wieder froh machen kann, dann suche Jesus und niemand anderen. Sehne dich nach nichts in der Welt mehr als nach ihm. Ein anderer Gedanke. Die Jünger begreifen Jesu ernste Ankündigung nicht. Das ist eine der vielleicht für mich persönlich überraschendsten Dinge, die ich in den Berichten gefunden habe. In Matthäus 16, 21 steht, danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsste. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Ein ganz klarer Text. Und dann nochmal im Johannes 20, 8, da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Die Jünger haben offensichtlich nicht wirklich realisiert, was er ihnen gesagt hat. Dass er sterben und am 3. Tag auferstehen würde. Wir müssen uns das mal ein wenig vergegenwärtigen. Der Alltag hat schon damals scheinbar selbst wichtige Inhalte wie diese Information verdrängt. Natürlich könnte man sagen, ja, sie haben alle Hände voll gehabt mit Verkündigung, mit Organisieren, Kranke betreuen und so weiter. Aber so eine wichtige Sache nicht klären. Irgendwie hat Jesus, der alles wusste, was die Menschen denken, also auch das wusste, das erstaunt mich, nicht in regelmäßigen Abständen kontrolliert, ob die Jünger es drauf haben. Wie zum Beispiel, hey, na, morgens beim Frühstücken, ja, ihr müsstet jetzt das langsam drauf haben. Wann werde ich auferstehen? Nachdem ich umgebracht werde. Was kann dies für uns bedeuten? Vielleicht mag es wirklich komisch klingen, aber wir sind so gewöhnt in der Schule, wir hören Dinge und dann werden die abgefragt. Ja? Oder meine Tochter frage ich auch etliche Mal auf viel weniger wichtige Dinge. Ich frage sie, Süßi, sage ich, weißt du noch, das und das, hast du das noch im Kopf? Ja, Papa. Oft ist natürlich nein, aber nein. Aber wirklich, das erstaunt mich. Ich will das nicht werten, aber das erstaunt mich. Jesus kannte, wir müssen uns mal wirklich klar machen, Jesus kannte alle Gedanken seiner Jünger. Eigentlich, er wusste, dass sie scheinbar nicht so geschnallt haben. Ja? Aber er fragt nicht nach. Er drängt nicht drauf, dass das wirklich sitzt. Also für mich persönlich, wenn das hat einen tröstenden Aspekt irgendwie. Denn heutzutage fragen wir uns oft, Mensch, warum gibt mir Gott nicht die Antwort oder Klarheit in Bezug auf die oder die Sache? Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Zustand. Wirklich, manchmal denken wir, Herr, es ist so wichtig für diese Gemeinde, für die Gemeinde, für die Familie. Warum sprichst du, warum gibst du mir keine Klarheit? Ich erkenne nichts deutlich. Dann tröstet mich so eine Stelle. Selbst so eine wichtige Sache hat der Herr einfach nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Langsam habe ich den Eindruck, dass der Herr uns wirklich was zumutet und zutraut. Dass wir selbst mit solchen Dingen, die ein Hammer sein können, umgehen können. Er hat den Jüngern auch zugetraut. Ja, dann werde mal fertig damit. Dass ihr einfach realisieren müsst, nach der Auferstehung, Mann, wir haben es nicht begriffen und wir haben nicht nur einmal gehört. Also, für mich hat das echt auch einen tröstenden Aspekt. Was kann dies für uns bedeuten? Was wäre vielleicht anderes, wenn Sie das klar erkannt hätten? Hätten vielleicht noch mehr Menschen genauer verfolgt, was mit Jesus nach der Kreuzigung geschieht? Hätte das vielleicht mehr Zweifler gewinnen können? Versteht ihr, wie ich das meine? Hätten die anderen Jünger wirklich ganz klar, aha, jetzt gehen wir nach Jerusalem. Jesus hat gesagt, jetzt werde ich verraten, gekreuzigt, ich werde auferstehen. Irgendwie habe ich gedacht, das könnte man enorm gebrauchen. Alle Leute wirklich durch die Türen, durch die Straßen Tag und Nacht, durch die Orte gehen und sagen, Jungs, in einer Woche werdet ihr etwas erleben, was ihr wirklich noch nie erlebt habt. Etwas Gewaltiges. Jesus wird gekreuzigt und wird auferstehen. Aber das wusste nur der engste Kreis. Man muss sich ja vorstellen. Heute würde eine Gemeinde, heute würden hier die Gemeindeleitung wissen, so eine großartige Sache, da würden wir, oder nicht, Internet, alle Zeitungen bis nach Hamburg würden eine Anzeige schalten und so weiter. Das könnte man vergleichen, vielleicht mit der Nachricht. Wir wissen jetzt von Jesus, Jesus sagt uns, in 3 Tagen wird eine Tsunami auf Hamburg kommen. Hoffentlich halb so hoch wie in Japan, nein. Aber wenn wir das dann sagen würden, ja, und das abgedruckt werden würde und so weiter, und dann kommt das, könnt ihr euch vorstellen, was das bedeuten könnte? Oder denke ich zu menschlich dabei? Aber das hat Jesus scheinbar, darauf hat er nicht angelegt. Es erstaunt mich, aber ich lebe im Jahre 2012, vielleicht deshalb. Da würde, wenn das passieren würde und das eintreffen würde, da würden alle Voraussagen von Nostradamus gerade verblassen. Und viele vielleicht würden Gott Glauben schenken. Wir sollten uns heute immer wieder vergewissern, dass wir seine Worte richtig gehört und verstanden haben und dass wir sie leben. Das ist etwas, was ich mitnehme aus dieser Geschichte. Die Jünger haben nicht genau hingehört, waren dementsprechend auch nicht vorbereitet, bekamen dann Depressionen, haben Jesus auch traurig gemacht natürlich damit. Da steht auch ausdrücklich, dass Jesus sie auch gerügt hat zum Teil. Aber genauso passiert es uns heute in vielerlei Hinsicht. Und ganz oft entsteht Unfriede, Undankbarkeit, Bitterkeit, Kraftlosigkeit. Nur ein Beispiel. Wenn Jesus uns sagt, wir sollen hingehen und uns mit dem Bruder oder der Schwester versöhnen, es ist etwas vorgefallen, es gibt so viel, was passieren kann. Und was machen wir? Oft tun wir das nicht und tragen die Last lieber im Herzen mit uns rum. Vielleicht erzählen wir auch anderen, aber bloß nicht der Person, die betroffen ist. Wir weinen uns aus, irgendwo anderes. Und manchmal, selbst wenn wir das tun, oft können Dinge nicht ausreichend geklärt werden. Man spricht vielleicht Vergebung zu, wo man noch nicht vergeben hat. Kennt ihr das auch? Man sagt so schnell, ja, ich entschuldige, ja, ich vergebe dir. So. Wo man noch nicht vergeben hat. Wir sind halbherzig dabei. Und das macht Jesus auch traurig. Das kränkt und schwächt Gemeinden. Und das hat viel Ähnlichkeit mit dem, was den Jüngern passiert ist. Das heißt, ganz deutliche Worte von Jesu, nur halb hören. Und vor allem nicht mal halb umsetzen. Ich bin überzeugt, wenn wir, jede von uns, etwas am meisten braucht, ist nicht noch mehr Predigten, noch mehr gewaltige Schinken hier durchlesen, sondern die einfachen Worte Jesu verinnerlichen und umsetzen. Das ist die Größe. Dann wird der Herr groß in uns. Wir haben die Bibel, die voller Weisheit ist, die uns in den allermeisten wichtigsten Fragen des Lebens beste Weisungen gibt. Und was machen wir? Wir nehmen uns seine Worte nicht zu Herzen. Und selbst wenn wir sie kennen, tun wir uns mit der Umsetzung schwer. Die volle Kraft der Auferstehung wurde in Jesus wirksam, weil er vom Herzen Gott gehorsam gewesen war. Das ist ein Riesenaspekt. Der Kreuzigung und Auferstehung. Und das ist ein Geheimnis, das kein Geheimnis sein sollte. Oft sucht man heute Salbung von Gott, Autorität und Vollmacht durch lautes Proklamieren und Ausrufen zu erlangen, statt den Weg des Gehorsams zu gehen, der auf den ersten Blick nicht so auffällig und spektakulär, unterm Strich aber viel authentischer und nachhaltiger ist. Dann hatte ich noch einen anderen Gedanken. Es gibt einen öffentlichen Jesus, der im Tempel vor allen Menschen gelehrt und gewirkt hat. Und ein Jesus, der sich denen, die an ihn glauben, in besonderer Weise offenbart. Nach der Auferstehung hat er sich seinen Jüngern gezeigt. Er hat mit ihnen auch viel dabei gesprochen. Ich denke, wir können nicht wirklich aus dem Bericht der Evangelien können wir nicht genau die Zeiträume definieren. Wie lange hat er bei ihnen gesessen? Wie lange hat er mit ihnen geredet? Das fände ich sehr spannend. Ich glaube nicht, dass er nur mal kurz mal ein bisschen gegessen, ihnen die Mahlzeichen gezeigt hat und dann wegging. Unser modernes Denken würde sagen, warum hat er sich nicht auch denen, die an seine Auferstehung nicht geglaubt haben, gezeigt? Das hätte auch viel mehr Kritiker und Feinde überzeugt, wie einem Pilatus oder den hohen Priestern. Ja, auch mal ein interessanter Gedanke. Aber er hat sich nicht dem Pilatus gezeigt, der war mal Prokurator. Ja, wenn man überlegt, was für Auswirkungen hätte das denn gehabt? Hat er aber nicht gemacht. Ich habe vor nicht langer Zeit, jetzt in Bezug auf Hohenpriestern, man denkt, die waren so gegen ihn, die haben seinen Tod eingefordert. Und Jesus hat sich ihnen nicht gezeigt nach der Auferstehung. Ja, hilfst du mir danach mit der Stelle, ja. Aber ja, hast du die Stelle im Kopf? Würde mich, okay, alles klar. So, auf jeden Fall, ich habe mal vor kurzem etwas gelesen über einen respektierten und geliebten Rabbi in Israel, der über 100 Jahre alt wurde, der eine wichtige Begegnung mit dem Messias gehabt haben soll. Und wisst ihr, ich habe es ein bisschen verfolgt, es waren so Zeitungsartikel und so in Israel, und das Interessante ist, dieser Rabbi, der wirklich total verehrt wird von vielen orthodoxen Juden, von seinen Schülern und so, der hat das zum Geheimnis gemacht. Er hat gesagt, dass der Messias sich ihm offenbart hat und ihm seinen Namen genannt hat. Und er wollte aber, er hat in einem Umschlag aufgeschrieben seinen Namen und er sollte erst dann bekannt werden, wenn er nach seinem Tod auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ein Jahr später oder so, aber nach seinem Tod auf jeden Fall. Und dann verstarb er und dann wurde das öffentlich, wen er getroffen hat und wie der Messias sich vorgestellt hat. Und das war Jeshua, hat er aufgeschrieben. Und wisst ihr, das war ein Schock. Und ganz viele konnten das nicht annehmen. Selbst von seinen engsten Schülern und hingegebenen Schülern. Da merkt man die Macht der Religion, wie sie uns binden kann. Wie wunderbar, ne? Wir kennen ja von der Begegnung mit den Jüngern oben im Zimmer oben, dass Thomas nicht geglaubt hat, als er von seinen Brüdern gehört hat und dass Jesus zu ihm das nächste Mal, als er sich allen gezeigt hat, gesagt hat, du hast gesehen und geglaubt, Thomas, aber selig sind die, die nicht sehen und glauben. Ja, ich weiß nicht genau, wie das aussieht, aber ich glaube, es wird und es macht einen Unterschied aus, ob wir seine Worte und Gebote ernst nehmen und uns verändern lassen oder locker damit umgehen. Jesus nah zu sein, sein Freund zu sein, ist der Garant dafür, dass man ihn auch in besonderer Weise erlebt. Wem hat er den Heiligen Geist eingehaucht? Schon vor Pfingsten, seine Jüngern. Er erscheint ihnen und nicht den anderen. Und er stellt eine heilige Intimität mit seinen Lieben her. Ich hatte auch solche Momente gehabt in den jetzt 22 Jahren meines Christseins und die haben mich fürs Leben geprägt und dafür bin ich total, total dankbar. Ich fühle mich sehr gesegnet. Ich weiß noch, wie viel Kraft er mir gegeben hat am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe. Unter anderen Dingen, die ich erlebt habe, ist er mir im Traum erschienen. Und ich habe geträumt, dass er so in Weiß angezogen war, von oben bis unten. Und es war so wie auf einer Spitze eines Berges irgendwie. Und er stand hier und der Himmel war so wie man hört von Leuten, die wirklich mal tot waren, im Himmel waren und so richtig glänzend, hell, weißlich glänzend. Und er stand so und redete mit mir. Und ich war komplett in Schwarz angezogen und auf meinen Knien an seinen Füßen und meine Stirn auf seinen Füßen. Und er hat zu mir geredet. Das habe ich ganz klar vernommen. Leider, als ich aufwachte, habe nichts davon aufschreiben können. Also irgendwie war das doch weg. Aber das war trotzdem, ist mir sehr nachgegangen. Ein anderer Gedanke. Es ist erstaunlich, dass die Jünger, die mehrfach Zeugen von Auferweckungen durch Jesus waren, sich mit der Auferstehung Jesu so schwer tun. Die Evangelien berichten von insgesamt 3 Totenauferweckungen. Vielleicht waren sie nicht die einzigen. Es sieht fast so aus, als wenn die Jünger an der Auferstehung von den Toten so lange glauben konnten, wie Jesus bei ihnen war. Auch ein interessanter Aspekt. Jetzt starb er, so dass sie deprimiert und kraftlos wurden. So geht es uns sicherlich auch oft. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass Jesus das und jenes tun kann. Ja, war für sie auch klar, solange Jesus gelebt hat. Wenn es aber uns selber betrifft, unsere eigene Situation, wie schwer es uns oft fällt, uns auf seine Allmacht und Möglichkeiten zu besinnen. Wir leben oft genau das, was die Jünger erlebt haben. Ihr merkt schon, dass meine Predigt eher ein bisschen nachdenklich ist. Ja? Ich hoffe, dass trotzdem etwas davon zu entnehmen ist. Solange wir Christen sind, bestaunen wir den großartigen Plan, den Gott sich in seiner Liebe ausgedacht hat, um uns zu versöhnen, um uns in der Ewigkeit bei sich zu haben. Die Kraft der Auferstehung ist da. Gott ist ewig und allgegenwärtig. Es musste jemand sich dem rettenden Plan Gottes verschreiben, damit diese Kraft erkennbar und erfahrbar wurde. Und das tat Jesus ohne Wenn und Aber, ohne sich zu schonen. Auch heute ist diese Kraft da und auch der Plan Gottes mit euch, mit dieser Gemeinde, mit Lauenburg. Die Kraft Gottes ist da, der Wille Gottes ist da. Er braucht nur Seelen, die sagen, Herr, ich liebe dich vom Herzen und ich stelle mich zur Verfügung, wenn du mich gebrauchen möchtest. Es wird mich auch einiges kosten, du bist es aber wert. Ihr Lieben, ich realisiere immer mehr eine Sache. Wenn wir eine großartige Vision haben, wenn wir Teil eines großartigen Werks sein wollen, das Folgen in der Ewigkeit haben soll, müssen wir bereit sein, etwas zu opfern. Wir müssen fröhlichen Herzens sagen können, ja Herr, das werde ich mit deiner Hilfe für dich gerne tun. Opfern hört sich immer, oh Verlust, oh schon wieder Verzicht, oh schon. Aber das ist alles eine Herzenshaltung. Man kann auch fröhlich etwas opfern. Zeit, Kraft, Geld. Ich kenne auch beide Zustände, wo man denkt, oh, schon wieder. Oh, schon. Und Zeiten, wo ich weiß noch, ein Ehepaar ist zum Glauben gekommen. Gott hat gebraucht die Zeit der Arbeitslosigkeit. Sie hatten einen Monat, dass ich sie ganz oft besuchen durfte und mit ihnen reden durfte, alle Fragen beantworten konnte. Und sie sind beide zum Glauben gekommen. Und das ist für mich eine große Freude gewesen. Und ich kann euch sagen, weil ich ja auch arbeiten musste und Familie und so, da habe ich ja oft bis 2 Uhr nachts bei denen gesessen und dann bin ich nach Hause gegangen und um 4:30 musste ich aufstehen und zur Arbeit fahren. Aber das ist überhaupt kein Stolz oder irgendein Verdienst von mir, denn ich habe das mit großer Freude gemacht. Ich war zwar ziemlich kaputt am nächsten Tag, aber ich wollte sagen, ich kenne auch diesen Zustand. Natürlich kann man sowas nicht dauernd machen, absolut nicht. Aber das war ein Geschenk von Gott, ein Zeitfenster, ein Monat. Und ich wollte nur sagen, die Herzenshaltung kann wirklich, ich kann viel entspannter meinen Alltag gestalten und trotzdem unzufrieden und betrübt, oh, mein Rücken tut weh, oh, ich bin so müde. Und man kann für Jesus sich einsetzen und sich was kosten lassen. Und trotzdem am Abend, Halleluja, das war ein Traum, dieser Tag. Ja, das war so schön. Im Johannes 12, 23 bis 24 steht, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seine Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Die unglaubliche Verheißung, die Gott uns gemacht hat, finden wir im Römer 8, 11 von Paulus so formuliert. Und damit kommen wir zum Schluss. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Jetzt klingen diese Worte vielleicht schwach und sehr bekannt, so dass wir vielleicht nicht mehr viel empfinden, wenn wir sie hören. Wenn das aber eintreffen wird, da wird die Ewigkeit beginnen, zu der wir berufen worden sind. Amen. Ich möchte nochmal bitten. Herr, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für die Fülle der Aspekte, der Gedanken, die wir haben können, wenn wir hineintauchen in die Berichte der Auferstehung. Herr, ich danke dir, dass du jedem von uns zu verschiedenen Zeiten verschiedene Aspekte so betonst und nochmal vor die Augen führst. Herr, schenke du, dass wir keinen wichtigen Aspekt der Auferstehung verpassen. Schenke du, dass die Fülle, die du uns hinterlassen hast und die du uns geben möchtest, dass wir diese Fülle auch in ihrer Gesamtheit empfangen. Mache du uns empfänglich dafür. Öffne du die Herzen, öffne du ja unsere Ohren, damit wir nichts verpassen von all dem Segen von Ostern. Herr, schenke du uns ein fröhliches Herz und schenke du uns Überwindung. Heile du, Herr, in diese Gemeinde die Menschen, die jetzt gerade am Ostersonntag unter Krankheit leiden, unter Schmerzen leiden, unter einem bedrückten Geist, unter vielleicht Depression, unter Verzweiflung, unter seelischen Schmerzen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute all diesen ein besonderes Geschenk machst und zu ihnen kommst und deine Hand auf sie legst, deinen Segen auf sie legst, so, dass sie so aufgerichtet werden, dass sie sagen können, ja, das ist etwas von der Kraft der Auferstehung, die ich jetzt spüre, die mich jetzt aufrichtet, die mein Herz jetzt erfreut. Ich bitte dich, lieber Herr. Halleluja. Und ich danke dir für alles. Amen.